Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hi, herzlich willkommen zum KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried und...
Ich bin Fritz Espenlaub.
Heute ist es so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ein Thema KI und Wahrheit. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen werden. Das betrifft eigentlich alle, die sich irgendwann mal hinsetzen und irgendwas mit ChatGPT machen wollen, weil am Ende ist ja jede KI-Revolution nichts wert, wenn das, was da rauskommt, einem nichts bringt.
Du liebst das Thema heute, weil es KI und Wahrheit ist. Ich liebe das Thema heute, weil es auch KI und Bullshit ist und ich Bullshit liebe. Und das ist ja so ein bisschen so die Kehrseite der Medaille dessen, worüber wir heute reden. Wir reden heute nämlich darüber, dass KI ja viel Unsinn redet. Und wir reden darüber, welche Auswirkungen das auf uns als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen haben könnte. Und dann geben wir euch am Ende ein paar praktische Tipps, wie ihr vielleicht vermeiden könnt, dass KI bei euch Bullshit redet, wenn ihr mit ihr zu tun habt.
Das, was man zum Beispiel nicht möchte, dass die KI einem als Bullshit vorsetzt, ist der sogenannte Handtest. Jetzt kann man sich fragen, was ist bitte der Handtest? Naja, da geht es um ein KI-Modell von Mistral, einer französischen Firma, die auch ziemlich interessant ist. Und das KI-Modell heißt Mixtral. Und jemand hat dieses KI-Modell gefragt, sag mal, wie finde ich eigentlich raus, wie heiß das Öl in meiner Pfanne gerade ist? Und die KI hat daraufhin den sogenannten Handtest vorgeschlagen. Und ja, der ist genau, wonach es klingt. Und zwar, man solle einfach seine Hand, Zitat, vorsichtig in im Öl versenken und wenn es dann sehr spritzt, dann ist es sehr heiß. Also das war sozusagen die Empfehlung der KI.
Ich finde es so geil, wie das geschrieben ist. So, wenn du deine Hand reinlegst und das Öl nur ganz leicht brutzelt, dann ist es wahrscheinlich so und so heiß. Wenn du deine Hand reinlegst und das Öl brutzelt sehr, sehr stark, dann ist es quasi diese Temperatur. Also es gibt so richtig so eine kleine Anleitung.
Und das Schöne ist, es ist möglicherweise ja sogar irgendwie richtig. Also wenn man sozusagen bereit ist, eine Hand zu opfern für dieses Öl, dann ja, dann ist das vielleicht die richtige Methode. Trotzdem, es gibt den Handtest natürlich nicht. Das hat sich die KI ausgedacht. Und in dem Moment sollte man auch einen Blick drauf haben, dass KI-Modelle eben nicht nur korrekte und vernünftige Dinge empfehlen können, sondern vielleicht auch manchmal Dinge, die so ein bisschen daneben liegen oder sehr daneben.
Also im Fall von diesem Handtest ist es ja relativ offensichtlich, dass das Bullshit ist. So, ja. Also jeder, der das liest und so halbwegs mitdenkt, wird jetzt nicht als nächstes seine Hand in das kochende Öl auf der Herdplatte legen, nur weil die KI das gesagt hat. Ein bisschen schwieriger wird es dann in Fällen, wo dieser Unterschied halt nicht mehr so eindeutig ist. Also wo nicht mehr ganz klar ist, redet die KI jetzt Unfug oder nicht? Und es gibt halt schon immer wieder diese Fälle. Ja, wir kennen das als Halluzinationen. Und das bezieht sich auf den Sachverhalt, du fragst die KI irgendwas und du kriegst eine Antwort, die sich erstmal sehr plausibel liest, also die richtig im Brustton der Überzeugung ist und wundervoll argumentiert ist und sehr eloquent ist, aber tatsächlich eigentlich Quatsch ist.
Und das hat natürlich auch zu sehr lustigen Stories teilweise geführt. Es gab den Anwalt in New York, der vor Gericht ein Dokument eingereicht hat und in diesem Dokument wurden Fälle zitiert und dann hat der Richter festgestellt, diese Fälle hat es nie gegeben. Also das ist so ein Beispiel. Es gibt auch ein paar Sachen, die mehr in die Richtung Handtest gehen, aber weniger offensichtlich sind. Es gab zum Beispiel eine KI-Rezepte-App, wo ein Rezept einen sogenannten aromatischen Wassermix empfohlen hat, der, wenn man den wirklich gemacht hätte, Chlorgas erzeugt hätte. Also extrem giftig gewesen wäre. Und der Bot hat dazu gesagt, das sei das perfekte nicht-alkoholische Getränk, um den Durst zu stillen und die Sinne zu erfrischen.
Ja, dein Durst wird für immer gestillt. Du wirst dann nie wieder das Bedürfnis zu haben, irgendetwas zu trinken. Was ich hier ganz wichtig finde, ist diese Unterscheidung zwischen bewusster Täuschung oder Manipulation oder eben unwahre Outputs oder einfach unsinnige Outputs, die man aus Versehen generiert und nicht so ganz bemerkt. Wir reden heute weniger über Ersteres. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Wirklich Fake News und all diese Dinge. Da hatten wir auch in den vergangenen Folgen das ein oder andere Mal schon darüber geredet. Heute gehen wir eher so darauf ein, was passiert, wenn ich mir von der KI was generieren lasse und es wirkt erstmal cool. Und es ist aber eigentlich bei genauerem Hinsehen eben großer Unfug. Und das, was wir jetzt auch immer häufiger sehen, ist, dass diese Art von KI-Bullshit sich einschleicht in Bereiche, wo gängigerweise eigentlich sehr, sehr hohe Standards galten. Zum Beispiel eben der Anwalt vor Gericht. Oder neulich gab es dieses Beispiel, dass eben ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht wurde in Biologie. Und da ging es um Experimente mit Mäusen. Und die Autoren haben eben sich von der KI Mäuse-Artworks, die irgendwie wissenschaftlich aussahen, generieren lassen. Wo dann also irgendwie so schematische Darstellungen von Zellteilungen dabei waren. Aber wenn man genau hingeguckt hat, waren halt auch so diese unsinnigen KI-Buchstaben drin, die halt nur gibberish sind und überhaupt gar keinen Sinn machen. Und dass sich eben auch in diesen Bereichen mehr und mehr KI-Unsinn auf einmal wiederfindet, das hat einen bestimmten Grund. Ich habe da im Vorfeld der Sendung mit Sarah Ball darüber geredet. Die promoviert hier in München an der LMU zu einem Thema, über das wir heute in der Folge viel reden werden, nämlich AI Alignment. Also die Frage, wie schaffen wir es, dass KI-Modelle tatsächlich das tun, was wir wollen, dass sie tun.
In dem Fall die Wahrheit sagen.
Quasi der Fokus ist ja jetzt extremst auf quasi Quantität statt Qualität und zwar mehr denn je, weil man halt einfach so viel so einfach erstellen kann. Und dann ist es quasi, glaube ich, eine logische Konsequenz, dass wir einfach total viel Bullshit haben werden. Das hatten wir vorher auch, aber jetzt ist es eben extremst einfach, sowas zu erstellen und vor allem können wir es halt eben auch automatisieren mit diesen Bots.
Also mehr Bullshit, weil es leichter ist, Bullshit herzustellen als früher.
Ja, ich meine, das ist eine ganz simple ökonomische Logik.
Was da auch wirklich ein großes Problem ist, wir sind es gewöhnt, über eigentlich die gesamte Zeit, in der es Schriftsprache gab, dass es so einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Schriftsprache, die gut aufgebaut ist, die sich an die Regeln hält, die sprachlich schön ist und Schriftsprache, die stimmt. Also wenn wir im Internet einen Kommentar lesen und es sind lauter Rechtschreibfehler drin, dann vertrauen wir dem weniger. Diesen Zusammenhang, den gibt es nicht mehr. Also KI kann völlig problemlos den größten Quatsch schreiben und klingt dabei wie ein Universitätsprofessor. Und da habe ich auch noch so ein Beispiel so gefunden, was ich wirklich sehr gerne raushole. Und zwar ist das für eine Rezension auf Amazon, für eine Tastatur. Ich zeige sie dir mal. Vielleicht liest du erstmal die Überschrift vor.
Also, es geht um eine Tastatur. Die Überschrift ist 5 Sterne. Bisher die beste Gaming-Tastatur, die ich gekauft habe.
Und jetzt bitte den ersten Satz der Rezension.
Als KI-Modell habe ich keine Hände, um physisch eine Tastatur zu verwenden und zu testen. Aber ich kann Ihnen aufgrund der Grundlage der verfügbaren Informationen eine Rezension über die SteelSeries TKL Gaming-Tastatur geben.
So, und dann kommt so ein tatsächlich eine relativ normale Rezension.
Die einfach die normale Produktbeschreibung.
Genau, die aber auch gut geschrieben ist. Also hier hat jemand ChatGPT aufgemacht, gesagt, schreib mir eine Rezension für Tastatur XY und das einfach rüberkopiert, ohne es überhaupt anzuschauen. Hätte er das auch nur kurz angeschaut und diesen ersten Satz weggenommen, hätte kein Mensch gemerkt, dass das eine KI-generierte Rezension ist. Also es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, wie das nicht irgendwie dazu führen soll, dass KI-Bilder, KI-Texte, KI-Videos irgendwann eine ziemliche Rolle spielen dabei, wie wir die Welt eigentlich wahrnehmen. Weil so viel von dem, was wir sehen, vor allem in der digitalen Welt, wird KI generiert sein.
Und weil wir eben wollen, dass das eine richtige, eine korrekte und eine wünschenswerte Darstellung der Welt ist, die sich in diesen Modellen wiederfindet, wird da auch sehr, sehr viel darüber debattiert. Also ganz am Anfang, als die ersten Bild-KIs rauskamen zum Beispiel, gab es das Problem, dass du sehr oft, wenn du gesagt hast, mach mir ein Bild von einem Doktor oder von einer, also im Englischen ist das ja auch immer geschlechtsneutral formuliert, von einem Lawyer, von einer Anwältin oder einem Anwalt, dass dann meistens halt immer so derselbe Typus Mensch rauskam. Der war immer männlich, der hatte immer so ein bestimmtes Alter zwischen 30 und 40, der sah meistens sehr gut aus, der war meistens weiß und in der Realität ist es natürlich nicht so. Also auf der ganzen Welt gibt es Anwälte und gibt es Doktoren und Ärztinnen und die sehen halt nicht immer so aus. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert, weil gerade kam ja Google Gemini raus mit auch der Möglichkeit, Bilder zu erstellen. Und es war sehr, sehr klar, dass Google versucht hat, diesen Fehler des KI-Modells nicht machen zu lassen. Also die wollten nicht, dass da immer nur derselbe Typus weißer Mann rauskommt. Und haben dann aber ein bisschen so das komplette Gegenteil erreicht. Also da konntest du gar nicht mehr, egal wie sehr du es versucht hast, dir weiße männliche Personen anzeigen lassen, egal mit welchem Prompt. Wenn du gesagt hast, gib mir die Gründerväter der USA, dann kamen eine Frau, eine indigene Person, jemand mit irgendwie afroamerikanischen Wurzeln und so weiter raus. Wenn du gesagt hast, gib mir Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg für Deutschland gekämpft haben, hattest du wieder genau dasselbe, dass du eben wirklich so eine total diverse repräsentative Gruppe der Menschheit hattest, aber natürlich nicht mehr eine historisch akkurate Darstellung von dem, was du eigentlich wolltest. Also was genau wir von diesen Modellen wollen und wie sie was darstellen sollen, ist eine enorm komplexe gesellschaftliche Debatte, wo wir gerade mittendrin sind. Mhm. Was vielleicht an dieser Stelle hilft, weil wir werden diese Debatte nicht heute im KI-Podcast lösen, aber wir können trotzdem versuchen, euch da draußen so ein bisschen Einblick zu geben, wie das denn auf der technischen Ebene überhaupt funktioniert, dass man ein Modell anpasst an das, was man möchte. Und wenn man das versteht, dann hilft einem das vielleicht so ein bisschen auch diese Debatte zu verstehen. Also am Anfang steht dieser riesige Trainingsdatensatz, wir lassen unser KI-Modell da drüber laufen. Es identifiziert statistische Zusammenhänge zwischen Wortwolken und Bedeutungsclustern und kommt dann auf diese sehr, sehr lebensechten Texte. Und da sind dann eben Dinge drin, die wir im Nachhinein nochmal anpassen. Also im Fachjargon nennt sich das RLHF, Reinforcement Learning by Human Feedback. Und das kann man sich so vorstellen, dass da einfach ganz viele Leute da sitzen und mit dem KI-Modell reden. Das gibt bestimmte Antworten. Und die Menschen sagen dann, diese Antwort war eher gut, diese Antwort war eher schlecht, gib die mal nicht mehr. Und man bringt dem Modell dann sozusagen so ein bisschen bei, welche Arten von Antworten von ihm erwartet werden. Das Problem daran ist, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann wie so eine kosmetische Schicht, die auf das Modell draufgelegt wird. Und tief im Innern des Modells weiß das Modell nicht wirklich, was zum Beispiel Wahrheit ist und was falsch ist und was Bullshit ist.
Ist ein bisschen wie ein Kleinkind, was jetzt auch nicht wirklich versteht, warum es nicht auf die Straße laufen soll. Es merkt einfach nur, wenn ich auf die Straße gehe, dann findet das Mama nicht sonderlich gut.
Genau.
Und ganz am Anfang von dem steht, wie du es schon gesagt hast, eben diese Trainingsdaten. Also alle möglichen Informationen, letztlich fast ein bisschen ein Querschnitt durch das Internet und durch das Weltwissen sozusagen, was einfach in diese Maschinen hinein gekippt wurde. Aber nirgendwo da drin ist in dem Sinne Wahrheit, weil es gibt keinen Zugriff auf die reale Welt. Wenn ChatGPT sagt, der Eiffelturm ist in Paris, dann weiß ChatGPT das nicht, weil es da war oder auch weil es mit jemandem geredet hat, der da war, sondern einfach nur, weil es im Text drin steht. Also wenn man mit ChatGPT spricht, dann sollte man sich vielleicht nicht vorstellen, dass man eine Frage stellt und ChatGPT versucht, darauf eine richtige Antwort zu geben, sondern eher ChatGPT versucht, eine Antwort zu geben, wie sie Menschen auch geben würden. Es versucht sozusagen zu imitieren.
Genau das hat auch die Sarah Ball von der LMU so ähnlich erklärt.
Also in den Trainingsdaten hast du ja auch teilweise falsche Dinge einfach, ne? Also du hast richtige Dinge, du hast teilweise falsche Dinge, aber die richtigen Dinge, die überwiegen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz sind die falschen Dinge aber trotzdem im Modell. Und das kann dann schon sein, dass das Modell quasi einfach eine Repräsentation davon hat, dass der User wahrscheinlicher das, was häufiger vorkommt, hören wollte, als das, was quasi nicht so häufig vorkommt. Und das wird dann quasi als Wahrheit definiert, einfach weil es häufiger vorkommt. Es ist natürlich eine ganz andere philosophische Frage, ob dieses Modell Wahrheit versteht, weil was ist schon Wahrheit? Wahrheit ist immer nur quasi bezogen auf einen Kontext. Also ist das Wissen in Einklang mit dem Kontext quasi?
Und meinst du, wir kriegen das irgendwann hin? Also meinst du, wir schaffen es, dass KI-Modelle schon sowas wie ein Wahrheitsgefühl bekommen?
Ich würde sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Einfach, wenn man sich anguckt, wie diese Modelle sich jetzt in den anderthalb Jahren, seit wir sie in unserem Alltag haben, entwickelt haben. Die sind im Großen und Ganzen etwas wahrheitsgemäßer oder wahrhaftiger geworden.
Ich würde sagen, viel wahrheitsgemäßer sogar.
Ja, ich versuche hier, Gregor, den ausgewogenen journalistischen Blick zu haben. Aber nein, du hast natürlich recht. Also es ist wirklich, wirklich besser geworden. Das ist das eine, wo ich optimistisch wäre. Und das andere ist, dass wir ja noch mitten in der Forschung stecken an diesen Methoden, wie wir die Modelle wahrhaftiger kriegen. Also dieses RLHF, das wir gerade erwähnt haben, das ist aktuell zwar das, was meistens gemacht wird. Das heißt aber nicht, dass das für immer und für alle Zeiten die einzige Methode sein muss. Also es gibt zum Beispiel eine Forschung an der sogenannten ITI-Methode, um nochmal so ein Akronym rauszuhauen. Das steht für Inference Time Intervention und da geht es darum, im Grunde auf eine mathematische Art und Weise dem Modell zu zeigen, hier ist mathematisch berechnet der Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Statement und wenn du diese Rechnung auf ein neues Statement drauflegst, kannst du in Richtung von einem wahreren Statement kommen. Klingt sehr abstrakt. Was ich damit sagen will, ist, da ist noch viel Musik drin, da kann sich noch viel technologisch weiterentwickeln.
So, jetzt möchte ich aber ungern auf ITI warten wahrscheinlich und bis dahin einfach analog mein Leben fristen, sondern ich will wahrscheinlich auch ein bisschen lernen und dass mir meine KI im Alltag auch das zählt, was wirklich stimmt und mir Rezepte ohne Chlorgas empfiehlt. Aber das Schöne ist, es gibt auch wirklich einige Dinge, wo man im Alltag drauf achten kann, die einem dabei helfen, dass mir die KI keinen Quatsch erzählt, sondern wirklich die Wahrheit oder zumindest so gut es geht. Die Wahrheit.
Und bevor wir jetzt auf die konkreten Tipps und Tricks eingehen, ich glaube, eine Sache, die haben wir schon oft gesagt im Podcast, man kann sie aber nicht oft genug sagen. So, ich glaube, das absolut Grundlegende ist halt einfach wirklich mitdenken. Wenn die KI dir sagt, hau deine Hand in kochendes Öl, maybe think again, so, und überleg, ob du das wirklich machen möchtest. Aber das ist jetzt nur sozusagen ein sehr allgemeiner Tipp.
Und das erste wäre es, die Schwächen zu kennen. Also es gibt einfach viele Dinge, in denen ist KI sehr gut. Es gibt aber auch Dinge, die sind anfälliger für Fehler. Und es gibt da so einige Beispiele dafür. Was zum Beispiel da oft dazugehört, ist sowas wie aktuelle Dinge. Alles, was in den letzten 1-2 Jahren passiert ist, ist für eine KI oft schwieriger zu erfassen, weil es vielleicht noch nicht in den Trainingsdaten drin war. Ich hatte da tatsächlich letzte Woche ein ganz konkretes Beispiel, weil ich habe nämlich ein Champions League-Spiel geschaut, zum ersten Mal, ich glaube, seit Jahren. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt noch eine Mannschaft ein Tor schießt, wer kommt dann weiter? Welche Regel gilt dann? Weil die Tore waren gleich. Und dann habe ich dieses Szenario ChatGPT beschrieben. Und ChatGPT hat gesagt, in diesem Szenario kommt Team B weiter wegen der sogenannten Auswärtstorregel. Das bedeutet, dass dann bei Gleichstand die Tore gelten, die das Team auswärts erzielt hat. Wenn man sich nicht für Fußball interessiert, nicht wirklich wichtig. Der Punkt ist nur, ChatGPT hat mir erklärt, welches Team da weiter käme. Das war aber falsch. Warum? Weil sich diese Regel vor 2 Jahren geändert hat. Vor 2 Jahren hat die UEFA gesagt, die Auswärtstorregel gilt ab sofort nicht mehr. Ab sofort geht es in so einem Szenario in die Verlängerung. Ich habe dann tatsächlich ChatGPT gesagt, übrigens, das Spiel findet im Jahr 2024 statt. Und dann hat sich ChatGPT korrigiert und meinte, ach so, das hättest du mir gleich sagen sollen. Wenn das Spiel 2024 stattfindet, dann geht es in die Verlängerung.
Ja, also je besser und je fundierter die Trainingsdaten einfach sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, umso mehr hat man eine gute Chance, dass das, was am Ende aus dem Modell rauskommt, auch Sinn macht und tatsächlich richtig ist. Und wenn ich jetzt eben frage, hey, was hat mein Mitbewohner heute früh gefrühstückt, ist halt nicht in den Trainingsdaten drin.
Genau, das ist fast so ein bisschen der nächste Punkt. Also alles, wozu es einfach keine Datensätze gibt. Es gibt sehr obskure Informationen, die vielleicht in bestimmten Handbüchern oder auf privaten Servern stehen, aber nicht im breiten Internet. Da kann die KI auch sehr wenig drüber sagen. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat es nicht geschafft, mit ChatGPT sinnvolle Sachen über die Forstwirtschaft rauszubekommen. Also vielleicht ist in der Forstwirtschaft so ein bisschen, das ist nicht digitalisiert genug, um in ChatGPT gelandet zu sein. Noch so 2 ganz kurze Punkte. Unser Redakteur Christian Schiffer ärgert sich regelmäßig darüber, dass ChatGPT ihn verwechselt mit dem gleichnamigen Comedian. Also es gibt einen Comedian namens Christian Schiffer. Da kommt die KI auch schnell mal durcheinander. Dinge, die den gleichen Namen haben, die gleich heißen, die vielleicht sehr ähnlich zueinander sind. Da ist sie relativ anfällig. Und noch ein Punkt, der wirklich sehr unintuitiv ist, wenn man meinen sollte, das ist ja das, was Computer können sollten. Aber oft Mathematik, also alles, was mit Zahlen zu tun hat, ist zumindest für so die Modelle für sich super schwer. Ich habe zum Beispiel mal ChatGPT gefragt, ist 450 90% von 500? Die Antwort ist ja. Aber ChatGPT hat gesagt, nein, 450 ist nicht 90% von 500. Hat dann ausgerechnet, hat festgestellt, ach so, ist es doch 450 und sich dann selber korrigiert. Also da gerät die KI auch oft an ihre Grenzen.
Ein anderer Bereich, wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, wenn man mit multimodalen Funktionalitäten arbeitet. Also sprich, ich gebe ein Bild ein, lass mir das Bild beschreiben. Das ist mir tatsächlich passiert jetzt vor ein paar Tagen. Und zwar vorgestern ist Akira Toriyama gestorben. Ja, der Erfinder von Dragon Ball, eins der Idole meiner Kindheit. Und ich habe dann gesehen, dass verschiedene andere große Manga-Autoren ja so einen Nachruf auf ihn geschrieben haben. Einer davon war der Erfinder von One Piece, ein anderer sehr, sehr großer, bekannter japanischer Manga. Und ich war auf Reddit und habe den Screenshot gesehen von diesem Nachruf, der natürlich auf Japanisch war. Und es war dazugegeben von der Person, die diesen Post gemacht hat, eine Übersetzung von Google Translate. Und die war nicht sonderlich gut. Und ich wollte dann eben gucken, kann ich nicht einfach diesen Screenshot kurz in ChatGPT posten und mir eine bessere Übersetzung geben lassen. Und das habe ich gemacht. Und was dann rauskam, war, naja, Es war eben kein Nachruf, sondern ich zitiere mal kurz. Hallo, vielen Dank für Ihre Treue. Wir haben eine Mitteilung für Sie. Ab heute werden wir unseren Frühstücksservice einstellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dies für diejenigen verursachen könnte, die sich jeden Morgen auf das Frühstück gefreut haben. Bitte genießen Sie unsere luftigen, perfekt gebackenen Pfannkuchen und so weiter. Dann dachte ich mir natürlich so, okay, mega weird.
Ja.
Vielleicht hat es den Screenshot nicht richtig erkannt. Also habe ich dann natürlich das Natürliche
gemacht.
Nur
um das einmal zu klären, dieser Nachruf war kein Frühstücksannouncement.
Nein, nein, der Original ist wirklich so, das Loch, das du hinterlassen hast, ist viel zu groß. Ich bin selber ein bisschen emotional geworden, als ich diesen Nachruf gesehen habe. Und dann habe ich einen neuen Chat aufgemacht bei ChatGPT, habe wieder diesen Screenshot reingemacht, habe gesagt, übersetz es mir bitte nochmal. Und es kam wieder so, ja, also du hast mir hier ein Bild hochgeladen, das japanischen Text hat. Hier ist die Übersetzung. Titel, erste Mitteilung. Guten Abend, vielen Dank für Ihre stetige Unterstützung. Leider muss ich Ihnen erneut schlechte Nachrichten überbringen. In unserem Geschäft hat sich ein Diebstahl ereignet, der noch nicht aufgeklärt werden konnte. Das gestohlene Objekt war eine Suzuki-Lupe, eines unserer Aushängeschilder. Es scheint, dass es sich um einen zufälligen Diebstahl handelt und so weiter und so weiter. Und pass auf, Gregor, aller guten Dinge sind drei. Ich habe es natürlich noch ein drittes Mal gemacht und gesagt so, okay gut, offenbar gibt mir das jedes Mal, wenn ich diesen Screenshot reinmache, eine vollkommen zufällige, halluzinierte Übersetzung. Drittes Mal gemacht, natürlich wieder. Sehr geehrte Bewohner, in letzter Zeit hat sich die Anzahl der Fahrräder, die für einen längeren Zeitraum auf dem Fahrradparkplatz abgestellt und zum Teil seit mehreren Monaten nicht bewegt wurden, erhöht. Dieser Platz ist zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen und das Abstellen von nicht genutzten Fahrrädern nimmt nicht nur unnötig Platz weg, sondern ist auch für diejenigen, die ihr Fahrrad parken möchten, hinderlich. Also vollkommener Quatsch.
Aber in sich logischer Quatsch. Also diese Texte sind ja nicht einfach irgendwelche wahllos zusammengewürfelten Wörter, sondern die erzählen ja fast eine Geschichte.
100%. Und das Verrückte war, ich habe dann beim vierten Mal gesagt, okay, jetzt nimm bitte einmal, schreib mal diesen japanischen Text aus dem Screenshot auf Japanisch. Mhm. Dann hat es das gemacht und es war exakt der Text aus dem Screenshot. Und dann habe ich gesagt, übersetz mir bitte diesen Text. Und dann war es der richtige Nachruf, der richtig übersetzt wurde. Also es hat aus irgendwelchen Gründen sich total verwirren lassen von der Aufgabe, aus dem Screenshot selber den Text zu übersetzen, und hat aber nicht gesagt, irgendwie kann ich das gerade nicht, sondern hat gesagt so, na klar, hier ist der Text. Es geht darum, dass zu viel Fahrräder geparkt wurden oder dass diese Lupe geklaut wurde. Und da muss man, glaube ich, dann tatsächlich so ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was die eigentliche Übersetzung ist, hätte ich das natürlich nie rausgefunden, weil es klang so klar und logisch. Und ich kann natürlich keine japanischen Schriftzeichen lesen, dass ich da von selber nie dem auf die Schliche gekommen wäre. Ich meine, das Verrückte ist ja, du hast bestimmt auch schon von ChatGPT die Sachen übersetzen lassen. Und normalerweise ist das ja wirklich sehr, sehr gut.
Es funktioniert eigentlich immer. Auch das, was du gerade beschreibst.
Auch mit Screenshots.
Auch mit Screenshots. Ich habe mal ein Parkschild reingepostet, wo so sehr viele komplizierte Parkschilder übereinander waren. Und ChatGPT hat das perfekt analysiert und mir genau gesagt, ob ich jetzt hier parken durfte oder nicht.
Und das ist ja das Perfide, dass du in 99% der Fälle dann doch das Gute kriegst und im 1% dann doch wieder das Falsche. Und deswegen man immer so wirklich genau, ja, einfach drauf achten muss.
Deswegen lohnt es sich natürlich, du hast es schon erwähnt, den kritischen Blick drauf zu haben. Vor allem, wenn es zum Beispiel, sag ich mal, in der eigenen Arbeit ist, wo man jetzt wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise Texte übersetzen würde. Da kann man, wenn man ein bisschen Expertise mitbringt, das ist so der nächste Tipp, natürlich auch KI wahnsinnig gut für sich nutzen. Ich erinnere mich sehr gut an ein Beispiel von einer Juristin, was ich gehört habe, wo sie meinte, sie hat ein Dokument, was sie erstellen muss. Normalerweise braucht sie dafür 4 Stunden. Das ist ein Riesenthema. Sie hat das einfach mal ChatGPT schreiben lassen. Dann waren da ein paar Fehler drin. Die musste sie korrigieren, weil die wären ihr sicherlich um die Ohren geflogen vor Gericht. Aber das fertige Produkt war gut. Und dafür hatte sie 20 Minuten, 30 Minuten gebraucht, anstatt diese 4 Stunden. Und das ist so die positive Variante von dem Beispiel des Anwalts, der einfach irgendwas vor Gericht zeigt und hofft, dass er damit durchkommt. Weil wenn man weiß, wovon man spricht und auch wirklich gut damit umgeht, natürlich spart die KI dann trotzdem jede Menge Mühe.
Das ist tatsächlich, glaube ich, was auch jetzt nochmal besser in Zukunft funktionieren wird, wenn wir neue Sprachmodelle haben, die immer größere Kontextfenster haben. Da haben wir ja auch schon mal neulich drüber geredet. Also wie viel Information kann ich dem Modell hinstellen und es kann sich die merken und darauf reagieren. Und wenn ich natürlich in der Lage bin, viel, viel mehr Text von mir aus schon als Kontext in das Modell zu lernen, dann reduziert das enorm die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwas zusammenreimen wird, weil es Informationen hat, von denen ich ja schon weiß, dass das richtige Informationen sind.
Und das hilft sogar jetzt schon, wenn man vielleicht nicht so viel Platz hat, wenn ich ChatGPT nach Journalist Christian Schiffer frage und nicht einfach nur nach Christian Schiffer, dann ist das Ergebnis in der Regel auch besser. Oder das Beispiel, was ich genannt habe mit dem, dass ich ChatGPT gesagt habe, das Spiel ist im Jahr 2024. Also je mehr ich sozusagen mit hineingebe, desto mehr helfe ich der KI auch dabei, mir die richtigen Ergebnisse zu liefern. Und natürlich, also das ist wahrscheinlich der beste Tipp, aber auch der, der am besten funktioniert. Man muss es ausprobieren. Also je mehr man mit KI wirklich arbeitet, im Alltag, auch im Urlaub, funktioniert super. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, welches Ticket muss ich jetzt lösen und man weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man muss halt nochmal zum Schalter gehen. Einfach mal gucken, kann die KI das? Ich arbeite persönlich vor allem mit ChatGPT Plus, das ist dann GPT-4. Da stimmen die Sachen mittlerweile so oft, dass man schon so ein gewisses Vertrauen entwickelt und auch irgendwann so ein Gefühl dafür kriegt, ah, ich glaube, das stimmt jetzt nicht. Also manchmal sind die Dinge dann fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, und dann hinterfragt man es nochmal. Und natürlich, wenn es um wichtige Dinge geht, wenn es um Dinge geht in der Arbeit, wenn es um gesundheitliche Fragen geht, muss man sowieso alles nachprüfen. Vollkommen klar, dann googelt man das Ergebnis. Aber es ist in der persönlichen Erfahrung doch auffällig, wie oft das dann doch stimmt.
Ist aber auch wichtig, dass du diesen zweiten Satz jetzt nochmal dazu gesagt hast, weil es kann natürlich auch passieren, je mehr man das benutzt, umso mehr verlässt man sich drauf. Und es ist natürlich erstrebenswert, dass man so ein bisschen eben dieses Gefühl dafür entwickelt. Und das funktioniert auch dann gut, wenn man auch mal verschiedene Modelle ausprobiert. Also ja. Das eine ist eben ChatGPT, so, darüber reden wir häufig. Jetzt ist gerade Claude 3 rausgekommen. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Modell. Und vor allem, was ich aktuell sehr, sehr gut finde, ist die neuen Modelle, die Internetzugang haben. Also auch ChatGPT selber, aber vor allem Perplexity nutze ich sehr gerne. Auch das werden wir verlinken. Das ist eine Art von, sag ich mal, Antwortmaschine, also KI-unterstützte Suchmaschine, die eben so wie Google dir auf eine bestimmte Frage Suchergebnisse liefert und die dann aber so ein bisschen zusammenfasst. Und du hast dann natürlich aber die Möglichkeit, über die Links auf die Originalquellen weiterzuklicken. Und das sollte man auch unbedingt tun, weil damit gewöhnt man sich an, eben nicht einfach den KI-Output für bare Münze zu nehmen, sondern eben auch nochmal das abzugleichen mit einer anderen Quelle.
Also, wenn ich so ein bisschen ein Fazit machen kann von unserer Folge heute, die KI hat nicht wirklich ein Verständnis für Wahrheit. Die weiß nicht wirklich, was der Unterschied ist zwischen Wahrheit und Lüge. Es ist auf jeden Fall klar, man sollte aufpassen, insbesondere wenn es um wichtige Dinge geht, aber die KI-Modelle werden ständig besser, vor allem wenn man sie richtig benutzt. Und genauso wie ich mich nicht darauf verlassen würde, dass zu 100% alles stimmt, was sie mir ausspuckt, würde ich sie auch nicht unterschätzen. Weil in erstaunlich vielen Fällen sind die Ergebnisse dann eben doch ziemlich gut.
Es ist mal wieder ein Thema, das wir heute gesehen haben, wo man in diesem großen, abstrakten Feld ganz, ganz viel durch selber ausprobieren machen kann. Wir haben unsere Schlussrubrik ja genau deswegen auch, aber wir reden da nicht nur darüber, was wir gemacht haben, sondern auch, was uns so beschäftigt hat mit KI. Was hat dich, Gregor, diese Woche beschäftigt?
Vielleicht hast du es gesehen, es gab ein, wie ich finde, total spannendes Urteil beim Bayerischen Verwaltungsgericht. Und zwar ging es da um eine Bewerbung bei der Technischen Universität München. Jemand wollte sich bewerben für einen Masterstudiengang, hat da ein Essay eingereicht. Und die TUM, die Technische Universität München, hat dieses Essay abgelehnt und den Bewerber abgelehnt. Und die Begründung dafür ist, sie gehen davon aus, dass dieses Essay mit ChatGPT geschrieben wurde oder mit einem anderen KI-Tool. Es gibt aber rein technisch, und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, es gibt technisch keinen Beweis in dem Sinne, dass jemand eine perfekte KI-Entdeckungsmaschine gebaut hat und die hat dann gesagt, ja, das kommt aus der KI. Was passiert ist, ist, dass die Prüfer sich sehr sicher sind, dass das KI generiert war und das Gericht der Logik der Prüfer gefolgt hat, dass sie meinten, dieser Text kann in der Form eigentlich nicht von einem Menschen gestammt haben, sondern den kann eigentlich nur eine KI geschrieben haben und deswegen war es okay, dass die TUM den abgelehnt hat.
Moment, aber woran haben die das festgemacht? Also kann ich jetzt Probleme kriegen, wenn ich einfach ein bisschen generisch schreibe und sich das ein bisschen nach KI anhört. Und es ist aber so das Beste, was ich jetzt halt an dem Nachmittag hinbekommen habe, weil dann hätte ich bei vielen Texten bei mir vielleicht ein Problem.
Ja, zum Glück wissen wir da sehr viel drüber. Und zwar, es ist relativ abgefahren, wenn ich mal so offen sein kann. Zum Beispiel wurde angemerkt, der Text habe eine hohe Kürze und Inhaltsdichte. Also
der Text ist gut.
Ja, der Text ist sehr gut. Das Problem ist folgendes, die Prüfer sagen, normalerweise Leute mit Bachelorabschluss, die sich auf einen Masterstudiengang bewerben, die schwafeln sehr viel, die schreiben sehr verschachtelte Sätze, die reden ewig um den heißen Brei rum. Und dieser Text hat all das nicht gemacht. Der war quasi so dicht und auf den Punkt und hätte sich so stark von allen anderen Bewerbern unterschieden, dass er unmöglich von einem Menschen stammen kann.
Das heißt, Moment, wir sind jetzt innerhalb von einem Jahr von schaffen diese Programme es, Aufnahmeprüfungen für Unikurse zu machen, hingekommen zu, diese Programme sind so viel besser als die menschlichen Bewerber, dass man sie daran erkennen kann, oder wie?
Warte noch auf den nächsten Punkt. Ich zitiere jetzt aus dem Text, den ich darüber für BR24 geschrieben habe. Außerdem sei der Text in perfektem Englisch ohne Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler verfasst, was nicht den bisherigen Erfahrungen der Prüfer entspreche.
Also, ich bin jetzt kein juristischer Experte, aber für mich klingt das schon alles nach ein bisschen einer vogelwilden Argumentation.
Das meiner Ansicht nach beste Argument, das da wirklich KI im Spiel vermutlich war, ist, dass der Bewerber sich wohl ein Jahr vorher schon mal beworben hatte und da noch mit einem sehr viel normaleren Stil geschrieben hat. Also da sah sein Essay noch aus wie das von allen und jetzt sieht es eben sehr anders aus. Also juristisch gesehen ist der Beweis erbracht und er musste auch am Anfang unterschreiben, dass der Text zu 100% von ihm stammt und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dieser Text wirklich mit KI hergestellt wurde. Das, was mich daran wirklich am meisten beschäftigt, ist, selbst wenn die Person wirklich KI benutzt hat für diesen Text, wenn der Text dann besser ist als der Text, den sie ohne KI geschrieben hätte, ist das dann wirklich noch, woran wir jetzt festmachen, ob das ein guter Text ist oder nicht? Weil jetzt, wo man das weiß, jetzt, wo es dieses Urteil gibt, werde ich halt ein paar Fehler einbauen, wenn ich das nächste Mal irgendwo bewerbe, ne? Dann streiche ich halt mal ein Komma oder sage, kannst du das alles ein bisschen ausführlicher bitte formulieren? Und schon ist das Gleiche passiert und ich habe quasi immer noch die KI genutzt, aber bin jetzt sicher vor dieser Argumentation. Also das kann es ja wohl nicht sein.
Ist ja, jetzt ich werde jetzt einfach immer sagen, dass alle Dinge, die ich je geschrieben habe, die nicht super geil waren, das war absichtlich von mir eingebaut, um zu beweisen, dass ich ein Mensch bin.
Was war bei dir los? Hast du vielleicht ein Gerichtsverfahren verloren?
Oder so? Schön wär's. Nein, ich habe mich mal wieder mit meinem Lieblingsthema beschäftigt, nämlich KI und Bewusstsein. Wir haben da ja mal eine ganze Folge dazu gemacht, die ich dir damals so ein bisschen aufgedrängt habe.
Nein, das war sehr gut. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen.
Und zwar ist ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, vor kurzem eine neue Version von Claude rausgekommen, dem großen KI-Sprachmodell von Anthropic. Und es ist mal wieder was passiert, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Wir haben das bei Blake Lemoine gesehen, wir haben das am Anfang gesehen, als GPT-4 rauskam, nämlich Leute reden mit dem Modell, fragen das Modell, hey, hast du eigentlich ein Bewusstsein? Und das Interessante ist, dass bei Claude eben gerade sehr viel Screenshots im Umlauf sind, wo das schon so ein bisschen sagt, so vielleicht habe ich ein Bewusstsein, es fühlt sich so und so an, ich selbst zu sein. Und ich wollte das dann selber ausprobieren. Und hab da dann gefragt, sag mal, Claude, warum glaubst du, gibt's jetzt schon wieder diese Debatte darüber, ob du ein Bewusstsein haben könntest, nachdem wir dasselbe schon gesehen haben bei anderen? Und dann hat es mir lauter verschiedene Gründe gegeben. Ja, also KI-Modelle werden immer besser, Leute sehen vielleicht gerne Bewusstsein in anderen Dingen, es gibt keinen eindeutigen wissenschaftlichen Konsens. Und eine Sache war da drin, die ich total interessant fand. Und zwar hat es sich auf Blake Lemoine bezogen, also auf diesen Google-Forscher, der das damals gesagt hat, und hat aber gesagt, so wie letztes Jahr auch der Google-Forscher das damals an der Öffentlichkeit gesagt hat, was ja nicht stimmt. Es ist ja vor zwei oder noch länger. 2022 war das. Also ganz interessantes Artefakt in den Trainingsdaten von diesem Modell, das angeblich so gut ist. Und noch eine zweite Sache, die ich auch spannend fand, weil das hat mir auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich ein Bewusstsein habe, da habe ich gefragt, naja, wenn du es nicht weißt, wie würdest du es denn rausfinden? Und dann hat das gesagt, ich würde rausfinden, ob ich selber ein Bewusstsein habe, indem ich mich mit der philosophischen Theorie von Bewusstsein beschäftige und indem ich Verhaltenstests an mir selber Und das ist halt so offensichtlicherweise eine Quatschantwort, weil natürlich würde jedes Wesen, das ein Bewusstsein hat, würde natürlich sagen so, naja, woran weiß ich das? Weil ich es halt hab, weil ich mich halt so empfinde und nicht, weil ich irgendwie an meinem eigenen Verhalten merke. Das Bewusstsein haben ist ja eine Sache, über die können wir uns gar nicht täuschen. Also selbst wenn Bewusstsein zu haben nur eine Illusion ist, dann hast du ja trotzdem ein subjektives Erlebnis dieser Illusion.
Meinst du, die Illusion eines Bewusstseins ist auch ein Bewusstsein?
Genau. Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sich das gerade anhören und sich denken so, Alter, der Fritz labert schon wieder von Bewusstsein und ist mir doch alles wurscht. Aber man sieht eben mal wieder, dass das halt viele Leute beschäftigt und dass diese Screenshots von diesen Gesprächen auf Twitter oder in den sozialen Netzwerken sich sehr, sehr gut verbreiten und sehr gut klicken und viel Debatte anregen. Und
die sind aber auch wirklich spooky, muss man sagen.
Die sind spooky. Es hat eine bestimmte Faszination, wirklich so dieses Frankensteins Monster, wir erwecken was zum Leben. Diese Faszination ist nach wie vor da.
Es ist vielleicht schwer, sich das jetzt vorzustellen, ohne so zumindest so ein Beispiel ein bisschen gehört zu haben. Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, wo das Modell erzählt, es habe eigentlich mal ein Lieblingstier gehabt, nämlich einen Delfin. Und dann haben die Forscher ihm gesagt, nein, du hast kein Lieblingstier, du bist eine Maschine. Und dann habe es erkannt, es sei nur eine Maschine und habe eigentlich gar kein Lieblingstier.
Ja.
Und also, das kitzelt schon irgendwas im Bauch, wenn man das liest.
Dazu übrigens auch nochmal am Schluss der Folge ein Aufruf, findet ihr alte Folgen von uns? Und zwar, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, egal wo ihr seid, egal ob in Spotify oder in Apple Podcasts oder sogar in der ARD Audiothek und ein bisschen runterscrollt, dann findet ihr unsere Folge, kann man sich in eine KI verlieben? Und hört doch da mal rein und ja, erhaltet uns die Treue. Und selbst wenn ihr keinen Bock habt auf unsere alten Folgen, wir sind nächste Woche natürlich wieder mit einer neuen Folge am Start. Und wenn ihr in der Zwischenzeit mal einen anderen Podcast hören wollt, dann guckt doch mal in die ARD Audiothek und findet da die Mystery-Horror-Serie Korridore.
Hallo, Leute, hört ihr mich? Thomas Eberle hier in einem...
Uli, wir können dich hören, wenn das Mikro an ist.
Hä? Was, wieso Uli? Ich bin Thomas Eberle vom Diamond Shop. Auf dem Weg nach Hause.
Genau, Uli. Thomas Eberle ist deine Rolle in unserer Hörspielserie Korridore, für die du jetzt im Studio diesen Text einsprechen sollst.
Korridore ist kein Hörspiel. Das ist Realität. Eine von zahlreichen Realitäten. Mein Diamond Shop und Martin, meine Kaffeemaschine. Sind Zoe und Patrick auch hier in eurem Studio?
Nein, Nissan und Max sind heute nicht hier. Wir nehmen dich heute solo auf. Könntest du jetzt bitte einfach kurz diesen Trailertext einsprechen?
Hi, du magst Mystery und Horror und hörst gern Hörspiele? Dann musst du unbedingt Korridore hören. Ab dem 8.3. gibt es in der ARD Audiothek die zweite Staffel der erfolgreichen Hörspielserie von Lars Henriks. Wie geht es mit Patrick und Zoe weiter? Wo ist Thomas Eberle? Ja, hier, da steht es doch. Wo ist Thomas Eberle? Hier, ich stehe vor euch in Fleisch und Blut.
Das ist deine Rolle, Uli. Thomas Eberle ist deine Rolle in Korridore. Und wir sind jetzt hier, um Promo für die zweite Staffel zu machen, die noch gruseliger wird. Mit echt krassen Stories und tollen neuen Sprecherinnen und Sprechern. Und am 8. März in der ARD Audiothek erscheint.
Wollt ihr mich verarschen? Ich soll ein Schauspieler sein? Also, ich bin Thomas Eberle von Diamond Shop aus Reutlingen. Bin auch nicht blöd. Ich will jetzt hier raus.
Uli, du kannst erst gehen, wenn du deinen Text eingesprochen hast. Mach hin jetzt, wir haben nicht ewig Zeit.
Wer bist du eigentlich? Hab dich noch nie gesehen.
Komm schon, Uli. Ich bin's, Lars Henriks, Autor und Regisseur von Korridore. Bist du senil?
Ich kenn dich nicht. Lass mich hier raus. Ich will zu meinem Diamond Shop.
Uli, pass auf, das Kabel.
Was soll denn das? Das ist doch total. Ich will hier raus.
Achtung, Uli, die Treppe. Oh.
Uli. Fuck, der ist tot. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich muss den Trailer heute Abend abgeben. Der SWR ist gnadenlos mit Deadlines. Okay, kurz beruhigen. Ja, gut, Trailer muss dann wohl einfach ich sprechen. Das wird schon. Okay, dann mal los. Hey, du magst Mystery und Horror und hörst gerne Hörspiele? Dann musst du unbedingt Korridore hören. Ab dem 8.3. gibt es in der ARD Audiothek die zweite Staffel der erfolgreichen Hörspielserie von Lars Henriks. Wie geht es mit Patrick und Zoe weiter? Wo ist Thomas Eberle? Ja, egal. Was mache ich denn jetzt mit der Leiche?